Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Zur Zukunft des Rundfunks Berlin-Brandenburg sind weitere Entscheidungen getroffen worden und wir sagen Adieu. Denn der Journalist Theo Sommer ist gestorben und der Jazzmusiker Rolf Kühn. 2018, mit 88 Jahren, nahm der Klarinettist Train to Norway auf. Musik von Rolf Kühn. Vor der Pandemie traf ich ihn vor Beginn der Fazitsendung oft. Ein sehr freundlicher, sehr höflicher, sehr bescheidener alter Herr hier in unseren Berliner Funkhausfluren. Nachts durfte er ein altes Studio zum Üben benutzen.
Ich mache das Gleiche, was ich schon vor 50 Jahren gemacht habe. Ich packe mein Instrument täglich aus, übe mindestens 2-3 Stunden mindestens.
Maxi Bröcking hat ein Buch über den Jazzmusiker Rolf Kühn geschrieben, der bereits am vergangenen Donnerstag im Alter von 92 Jahren gestorben ist, wie erst heute bekannt wurde. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Warum haben Sie die Biografie Clarinet Bird genannt? Gehört der Name nicht allein Charlie Parker?
Nein. Es hatte mehrere Gründe. Einmal hatte ich das Gefühl, dass Rolf Kühn tatsächlich in dem Klang seiner Klarinette etwas sehr Fließendes, Fliegendes hat. Dann war Jazz für ihn die Musik der Freiheit in einer Zeit, als er als Jude in Leipzig während des Nationalsozialismus sehr vielen Repressionen ausgesetzt war. Seine Familie auch, vor allem seine Mutter. In einer Zeit, in der Jazz verboten war und nur heimlich im Radio gehört werden durfte. Und auch, weil er als Bürger der DDR nach dem Krieg und nach dem Nationalsozialismus auch noch die Repression von Stasi und Geheimpolizei erdulden musste. Und Jazz war für ihn bis zum Schluss eine Musik, die sich nicht einsperren ließ und die im Grunde genommen symbolisch ist für etwas, was Flügel hat und fliegen kann.
Wie hat er es denn geschafft, mit einer jüdischen Mutter während des Nationalsozialismus so professionell Musik zu lernen, dass er gleich nach Kriegsende vom Mitteldeutschen Rundfunk in Leipzig engagiert wurde? Hatte er damals schon das, was man eigenen Stil nennt?
Er galt tatsächlich als Wunderkind, weil er so schnell und mühelos Klarinette und Saxophon gelernt hat. Er wurde heimlich unterrichtet, da es für Juden ein Unterrichtsverbot gab. Deswegen konnte er auch die Schule nur 9 Jahre besuchen. Und er wurde dann von den großen Klarinettisten des Gewandhausorchesters heimlich unterrichtet. Und eigentlich war die Idee, dass er klassischen Klarinettenunterricht bekommt. Es war dann klar, dass er als Jude nicht die Möglichkeit haben wird, in einem Orchester aufzutreten. Und da er fasziniert war von Jazz, ist er dann in die Richtung gegangen. Und er hat dann beim Leipziger Rundfunk auch zuerst als Saxophonist angefangen.
Sie haben es erwähnt, sein Bruder blieb in der DDR. Rolf Kühn ging 1950 nach West-Berlin. Hier bei uns im Funkhaus war er erster Saxophonist des Rias Tanzorchesters. Warum ging er 1956 in die USA?
Er wollte seine großen Idole tatsächlich live sehen und für ihn war New York die Wiege des Jazz im Grunde genommen in der Zeit. Er war fasziniert von Charlie Parker und dem Bebop, vor allen Dingen von Buddy DeFranco, der als erster den Bebop auf die Klarinette übertragen hatte, dieses sehr schnelle Spielen. Und er hatte das Gefühl, er möchte vor Ort lernen und er wollte sich auch selber beweisen, dass er es schaffen kann, in New York als Musiker zu leben.
Und das hat er geschafft. Er spielte mit Benny Goodman und Tommy Dorsey, um nur 2 ganz große Namen zu nennen. Als Gast im Deutschlandfunk Kultur sagte Rolf Kühn über diese Zeit:
Mit diesen sehr wichtigen Jahren in New York wieder nach Europa zurückzukommen, war eine gute Entscheidung. Und noch dazu hat sich die Szene in Europa ja enorm weiterentwickelt.
Frau Bröcking, was meint Rolf Kühn, was sich in Deutschland in diesen Jahren, in denen er in den USA eine wirkliche Karriere gestartet hatte, getan hat?
Also einmal war es so, dass es in der Zeit, als er in New York war, bereits ein Clubsterben gab und einen Niedergang des Jazz als die populäre Musik. In Deutschland war das anders. Da war das zeitversetzt. Und als er zurückkam, konnte er den neuen Jazz, den er dort erlebt hatte, direkt umsetzen. Es gab eine größere Offenheit und es gab sehr viele Auftrittsmöglichkeiten.
1962 wurde er Chef des NDR Fernsehorchesters. Da gab es offensichtlich auch ein Bedürfnis nach einer beruflichen Sicherheit. Aber im Mai diesen Jahres, da spielte er noch bei einem Berliner Jazzfest. Haben die Jungen von ihm gelernt, Frau Brecking, oder hat Rolf Kühn Zeit seines Lebens immer noch selbst gelernt?
Er war immer offen bis zum Schluss. Er war neugierig. Er hat sich interessiert, was junge Musikerinnen und Musiker denken, wie sie spielen. Er hat sich nie als der Ältere oder in dem Sinne Weisere empfunden. Er wollte immer allen, mit denen er gespielt hat, auf Augenhöhe begegnen.
Und ist mein Eindruck richtig, nach der Karriere, nach diesem Lebensweg, den er zurückgelegt hat, dass er ein wahnsinnig bescheidener Mann war?
Ja, er war sehr bescheiden, er war sehr warmherzig und offen. Er hat immer zugehört und hat sich nie in den Mittelpunkt oder Vordergrund gestellt. Und er war nicht nur ein wunderbarer und innovativer, sehr virtuoser Musiker, sondern auch ein sehr warmherziger Mensch.
Die Musikjournalistin und Verlegerin Maxi Brecking über Rolf Kühn, der mit 92 Jahren gestorben ist. Ich danke für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Hier ist Fazit. Und um es ganz vorsichtig zu sagen, im Rundfunk Berlin-Brandenburg kehrt keine Ruhe ein. Heute hat der Verwaltungsrat Entscheidungen getroffen, die die Arbeitsgerichte beschäftigen dürften, und eine Krankschreibung wurde öffentlich. Sebastian Engelbrecht über einen Tag, der noch weite Kreise ziehen wird.
Die amtierende Verwaltungsratsvorsitzende des RBB, Dorette König, verließ die außerordentliche Sitzung des Gremiums in einer kurzen Pause und teilte der Presse mit:
Der Verwaltungsrat hat in seiner heutigen Sondersitzung mehrheitlich beschlossen, den Dienstvertrag mit der vom RBB Rundfunkrat am 15.08.2022 als Intendantin abberufenen Frau Patricia Schlesinger vorsorglich, außerordentlich, fristlos auf der Grundlage wichtiger Gründe im Sinne des Paragraphen 626 BGB zu kündigen.
Sechs Mitglieder des Verwaltungsrats hätten mit Ja gestimmt bei einer Enthaltung. Gründe nannte König nicht, denn die Ergebnisse der Untersuchungen durch die RBB-eigene Revision, durch die Compliance-Beauftragte und durch eine externe Anwaltskanzlei liegen noch nicht vor. Eine Abfindung soll Patricia Schlesinger nicht bekommen. Auch ihre Pensionsansprüche aus der Zeit der Beschäftigung als Intendantin beim RBB widerrief der Verwaltungsrat. Mit dieser Entscheidung wolle das Aufsichtsgremium die Rechte des RBB gegenüber Frau Schlesinger auch im Interesse der Beitragszahler wahren.
Auch der Verwaltungsrat sieht das Vertrauensverhältnis zu Frau Schlesinger durch ihr Verhalten als nachhaltig zerstört an. Ausdrücklich möchte ich klarstellen, dass eine Abfindung für Frau Schlesinger im Zusammenhang mit der vorzeitigen Beendigung ihres Dienstverhältnisses auf der Grundlage der vorliegenden Fakten nicht in Betracht kommt.
Über ihren Anwalt ließ die Ex-Intendantin mitteilen, sie bedauere diese Entscheidung, die offensichtlich politisch motiviert sei, um einen Sündenbock zu haben. Dieses Vorgehen sei durch die Faktenlage keineswegs gedeckt. Spätestens seit dem Wochenende steht die gesamte verbliebene Geschäftsleitung des RBB in der Kritik. Am Samstag hatte der ARD-Vorsitzende Tom Buro, Intendant des WDR, der RBB-Geschäftsführung das Vertrauen entzogen. Prompt berichtete die Verwaltungsratsvorsitzende Dorette König:
Herr Brandstätter ist ab heute krank und wird insofern jetzt auch gegenwärtig gerade seine Tätigkeit nicht wahrnehmen können.
Hagen Brandstätter, der geschäftsführende Intendant und bisherige Verwaltungsdirektor, soll nach dem Willen des Verwaltungsrats Platz machen für einen neuen Interimsintendanten. Man wünsche sich aber, dass Brandstätter als Verwaltungsdirektor und die übrigen Mitglieder der Geschäftsleitung ihre Aufgaben weiter wahrnehmen. Sie sollten aber nur die Geschäfte der laufenden Verwaltung führen und keine grundlegenden Strukturentscheidungen mehr treffen.
Der Verwaltungsrat ist gemeinsam der Überzeugung, dass die notwendige Aufklärung der im Raum stehenden Vorwürfe Vorwürfe, die Strukturanalyse und Neuaufstellung des Senders nur glaubwürdig durch externe Unterstützung im Sinne eines Interimsmanagements, einer Interimsleitung oder eines Interimsintendanten an der Spitze des Senders gelingen kann. Und wir werden dazu jetzt sehr kurzfristig in den kommenden Tagen einen Fahrplan entwickeln.
Noch in dieser Woche soll nach Dorette Königs Willen der neue Interimsintendant benannt werden. Diesen könnte der Rundfunkrat des RBB in seiner außerordentlichen Sitzung am Donnerstag benennen. Von der übrigen, immer noch im Amt befindlichen Geschäftsleitung wünscht sich die Personalratsvorsitzende Sabine Jauer:
Was wir erwarten, ist irgendwo auch ein Schuldbewusstsein für die jetzige Situation. Wir erwarten aber auch ein Mitmachen, ein vollumfängliches Mithelfen, diese Dinge aufzuklären.
Vielleicht, so Jauer, reiche es aber nicht, einen Übergangsintendanten zu bestimmen. Die Personalratschefin wünscht sich mehr.
Ich frage mich inzwischen auch, ob es wirklich mit einer Person getan ist, ob wir nicht ein ganzes Team brauchen. Und wichtig ist auch, aus den unterschiedlichen Ebenen unseres Hauses, aus den unterschiedlichen Bereichen, integre Kollegen und Kolleginnen zu finden, die da in einem Team der neuen Geschäftsleitung oder der neuen Spitze unseres Hauses zuarbeiten.
Informationen zur Sondersitzung des RBB-Verwaltungsrats. Auch Theo Sommer ist 92 Jahre alt geworden. Von 1973 bis 1992 war er Chefredakteur des Wochenmagazins Die Zeit, zusammen mit Marion Gräfin Dönhoff und Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt bis 2000 Herausgeber. Am Telefon heute Abend Zeit-Chefredakteur Giovanni Di Lorenzo. Herr Lorenzo, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
42 Jahre war Theo Sommer bei der Zeit angestellt. Als sie 2004 selbst nach Hamburg kam, war da noch graue Eminenz?
Nein, der ist viel zu bunt gewesen, als dass man ihn jemals mit der Farbe Grau in Verbindung gebracht hätte. Er ist ja insgesamt 64 Jahre bei der Zeit gewesen.
Habe ich mich so verrechnet?
Ja, er kam 58 zum Blatt. Ich weiß gar nicht, ob es irgendjemanden gibt, der eine ähnliche Laufbahn vorweisen kann. Und er war bei uns bis zuletzt auch noch aktiv, also bis kurz nach seinem Sturz sogar noch, der letztlich ursächlich war für seinen Tod, der ein tragischer war, weil er ist nicht an Altersschwäche gestorben, sondern eben an den Folgen eines Treppensturzes. Er hat noch unter großen Schmerzen eine Art Verteidigung Henry Mannens geschrieben. Also er war immer präsent und auch oft in seinem Büro im dritten Stock des Helmut-Schmidt-Hauses.
Ein großherziger Liberaler, der, wie Kollegen sagen, das große Wort liebte. In einem Interview bei uns sagte er mal:
Wer nicht reitet, kann sich nicht vergaloppieren. Die großen Irrtümer. Ich war am Anfang für den Vietnamkrieg und ich hätte nicht gedacht, dass ich noch die Wiedervereinigung erlebe.
Selbstkritisch und gleichzeitig aber auch mit dem Wesen aufrecht. Ist das der Kern seines journalistischen Lebens gewesen?
Er war, das unterscheidet ihn von vielen ehemaligen Chefs, nicht nur Chefredakteuren, er war ein großzügiger Mensch. Er konnte auch gönnen und seinen Nachfolgern und den Kolleginnen und Kollegen, die nach ihm gekommen sind, Komplimente machen für die Arbeit, die sie geleistet haben. Aber er war auch sich selbst gegenüber großzügig und hat die Fähigkeit gehabt, sich zu entschuldigen, im Kleinen wie im Großen. Im Kleinen, wenn er am Produktionstag, am Dienstag jemanden grob angegangen war, im Großen, als ihm zum Beispiel die fürchterliche Steuergeschichte passiert ist, da hat er sich vor der gesamten Redaktion entschuldigt, und zwar in einer Form, dass die doch ziemlich entsetzten Kolleginnen und Kollegen das auch annehmen konnten.
Und als Kollege, als Chef, trotzdem zwischen Nähe und Distanz immer den richtigen Abstand zu halten, war es bei einem solchen Temperament, wie Sie es jetzt auch geschrieben haben, immer möglich?
Ich glaube, dass er die Distanz doch eher geliebt hat als die Nähe. Bei der Zeit herrscht das Hamburger Du, das ist also Vorname und Sie. Und es gab schon Weihnachtsfeiern, bei denen er dann dem einen oder anderen Kollegen das Du angeboten hat, aber das war am nächsten Tag schon wieder vergessen. Aber bevor wir uns im Anekdotischen verlieren, wozu er auch viel Anlass bietet, weil es gibt unendlich viele Theo Sommer-Geschichten, er war ein ganz großer. Ich weiß, auf welchen Schultern wir auch bei der Zeit stehen. Er ist derjenige gewesen, der die Auflage zum ersten Mal über 500.000 gebracht hat, dann ist sie unter seinen Nachfolgern kräftig runtergegangen. Vor allem aber hat er zusammen mit Marion Gräfin Dönhoff die entscheidende Schlacht geschlagen für die Zeit. Es gab Kräfte, die die Zeit zu einem rechtskonservativen Blatt machen wollten. Und das hat er verhindert. Er hat für eine liberale Ausrichtung gekämpft, er hat sich durchgesetzt und die Zeit ist es bis heute auch geblieben.
Und ein Leben ohne zu schreiben war für ihn gar nicht denkbar.
Unvorstellbar. Er hat unter großen Schmerzen diktiert. Er wollte seine Biografie und Autobiografie unbedingt fertig schreiben. 650 Seiten hat er geschafft. Er hat nicht alles geschafft. Aber auch das hat ihn vielleicht die letzten Wochen noch am Leben gehalten.
Was bleibt uns von dieser Generation, die nach dem Krieg sehr jung in den Journalismus eingestiegen ist?
Der ganz große Wille, das gut zu machen, die Erfahrung des Nationalsozialismus, die diese Leute noch am eigenen Leib erfahren haben, manche auch, indem sie am Anfang stark kompromittiert waren, und das unbedingte Bedürfnis und der Wunsch, dass sich so etwas nie wiederholen möge. Und sie haben wirklich Aufbauarbeit geleistet. Bin nicht ganz sicher, ob es von dieser Sorte noch so viele gibt.
Das ist die große Frage. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, Giovanni Di Lorenzo, über seinen Vorgänger in der Chefredaktion der Zeit, Theo Sommer. Danke Ihnen.
Sehr gerne. Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Ein Rückzieher des Ravensburger Verlags bei einem Winnetou-Kinderbuch sorgt für Diskussionen. Wie ein Unternehmenssprecher bestätigte, wurde die Auslieferung des Buches gestoppt. Der Verlag begründete dies mit den vielen negativen Rückmeldungen zu dem Buch Der junge Häuptling Winnetou. Die Veröffentlichung des Buches zum gleichnamigen Kinofilm hatte in sozialen Netzwerken erhebliche Kritik ausgelöst. Einer der Vorwürfe: In dem Buch würden rassistische Stereotype wiedergegeben. Auch der Vorwurf kultureller Aneignung wurde geäußert. Der Karl-May-Experte Andreas Brenne hält das Winnetou-Buch dagegen für unbedenklich und kritisierte die Entscheidung des Verlags. Er halte es nicht für richtig, ein solches Buch nur aufgrund eines Shitstorms aus dem Verkehr zu ziehen, sagte der Kunstpädagogik-Professor der Neuen Osnabrücker Zeitung. Der Aufsichtsrat der Ruhrfestspiele hat den Vertrag des Intendanten Olaf Kröck bis Juli 2026 verlängert. Das teilte das Kultur- und Theaterfestival in Recklinghausen mit. Der 51-jährige Kröck leitet die Ruhrfestspiele seit 4 Jahren. Zuvor war er unter anderem Intendant des Schauspielhauses Bochum. Kröck habe die Ruhrfestspiele wieder stärker politisch ausgerichtet, teilte das Festival mit. In der Spielzeit 2022, die nach 2 Jahren mit Corona-Einschränkungen erstmals wieder vollständig live über die Bühne ging, habe er die Festspiele mit einer Auslastung von knapp 80% wieder zu einem Publikumserfolg gemacht. Die nächste Spielzeit der Ruhrfestspiele findet vom 1. Mai bis Mitte Juni kommenden Jahres statt. Die diesjährigen Trägerinnen und Träger des Deutschen Preises für Denkmalschutz sind heute bekannt gegeben worden. Er wird an Persönlichkeiten und Gruppen verliehen, die sich in besonderem Maße um den Erhalt und die Vermittlung des baulichen und archäologischen Erbes verdient gemacht haben, teilte das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz in Berlin mit. Der erstmalig ausgeschriebene Vermittlungspreis geht an die Arbeitsgemeinschaft Historisches Ahrtal in Rheinland-Pfalz, die nach der Flut im vergangenen Jahr durch Hilfe zur Selbsthilfe zum Erhalt von rund 500 Fachwerkhäusern beigetragen habe.
Die Kulturnachrichten von und mit Bettina Ritter. Bismarck, Hindenburg, Wismar, Namensgeber von Straßen, Plätzen, Türmen in Deutschland. In Erfurt wird über das Nettelbeck-Ufer gestritten. Der Preuße hat es als einer, der mithalf, Napoleon aus Deutschland zu vertreiben, in Geschichtsbücher und Lexika geschafft. Dass er im 18. Jahrhundert holländische und englische Sklavenschiffe steuerte und barbarische Grausamkeiten im Menschenhandel für Einzelfälle hielt, darauf haben im Besonderen der Verein Decolonize Erfurt und die Initiative Schwarze Menschen in Thüringen aufmerksam gemacht. gemacht. Seit 2 Jahren wird gestritten. Heute Abend gab es dazu eine weitere öffentliche Veranstaltung und Matthias Dell war dabei. Deutsche spiegelt euch daran, war der Titel zu hören. Gab es Texte von und über Nettelbeck? In welchem Bild wurde er da gezeichnet?
Sehr verschiedene, muss man sagen. Das war so eine Art Tour d'Horizon durch 150 Jahre Nettelbeck-Rezeption. Eine sehr konzentrierte, fast wissenschaftlich-philologische Angelegenheit. Urs Lindner von der Decolonize-Initiative hat so eine kurze Einführung gegeben und dann jeweils die 14 Originalquellen immer kontextualisiert. Und die Erfurter Schauspielerin Julia Maronde hat dann vorgelesen, was da von und über Nettelbeck geschrieben wurde. Das war irgendwie, dauerte so 75 Minuten. War sehr umfassend, auch viel, aber auch sehr gut sortiert, muss man sagen. Die beiden großen Linien in diesem Bild, kann man sagen, waren, je stärker der Nationalheld, der Patriot Nettelbeck hervortritt und betont wird, desto weiter verschwindet der Kolonialist und Sklavenhändler. Und die andere Linie ist die, dass die Heldenverehrung, wie wir sie heute auch noch kennen, mit diesen ganzen Mythen früh einsetzt. Das zeigt zum Beispiel so ein Ausschnitt aus der Königsberger Zeitung von 1807, also kurz nach der Kolberg-Belagerung, der wohl auf einen Bericht von Gneisenau zurückgeht. Und da bekommt die Beschreibung von Nettelbecks Allgegenwart auch fast komische Momente, wenn ihm nicht das kleinste Tier entgeht. Wir hören da mal rein.
Flugs wirbelte mir auch dieser letzte Umstand im Kopfe herum. Der preußische Patriotismus ward in mir lebendig und ich sann, warum denn nicht mein König hier ebenso gut als England und Frankreich seine Kolonie haben und Zucker, Kaffee und andere Kolonialwaren anbauen lassen sollte. Je länger ich mir das Projekt ansah, desto mehr verliebte ich mich drein. Und zugleich meinte ich, dass ich selbst wohl der Mann dazu sein könnte, Herz und Hand zur Ausführung dranstrecken zu helfen.
Das war jetzt der falsche Ton, den wir da gehört haben. Macht aber gar nichts, weil der ganz schön zeigt, das ist nämlich ein Ausschnitt gewesen aus seiner Autobiografie, die er kurz vor dem Tod 1824 verfasst hat und wo er darüber beschreibt, wie er eben auf so einer Reise bei Surinam denkt, es müsse hier Deutschland, Preußen auch mal mitmachen beim Kolonialgeschäft. Und das bedeutet, das kam dann später in dem Ausschnitt auch natürlich Sklaven zu haben. Das wiederum ist dann 1936 in einem Jugendbuch von Kurt Maronde, der nicht mit der Schauspielerin verwandt ist, ganz anders. Da ist es so, dass dann den jugendlichen Lesern in der Nazizeit erklärt werden soll, dass Nettelbeck also praktisch so ein guter Kolonialist sein sollte, der schon Kolonien haben wollte, aber eben den Sklavenhandel abgelehnt hat. Das war dann dieser Ausschnitt.
Menschen, nach denen Straßen benannt wurden, Zeugen ihrer Zeit oder Symbole eines überkommenen Geschichtsverständnisses. Seit 2 Jahren wird um die Umbenennung gestritten. Ändert sich in Erfurt gerade was mit dem Blick auf Nettelbeck?
Also wenn man die Lesung nimmt, dann muss man sagen, dass dieses Argument Kind seiner Zeit, was auch vor kurzem der Oberbürgermeister in einem Meinungsbeitrag nochmal gebracht hat, dass das eigentlich schon von ihm selber, also von Nettelbeck selber am Ende seines Lebens aufgeboten wurde. Da schreibt er nämlich in der Autobiografie darüber, dass halt vor 50 Jahren, also 1770 rum, als er da auf den Sklavenschiffen gefahren ist, dass da halt Sklavenhandel ein ganz normales Geschäft gewesen sei. Er konnte halt nichts dafür, es haben alle gemacht. Was einerseits zeigt, dass er das selber schon davon Gebrauch gemacht hat und andererseits aber auch gar nicht stimmt, weil es im 18. Jahrhundert in Deutschland durchaus eine bereits veröffentlichte und auch vernehmbare Kritik an Sklaverei gegeben hat. Es hat Menschen gegeben, die sich anders als Nettelbeck zur gleichen Zeit explizit dagegen gewandt haben. Und deswegen kann man schon davon ausgehen, dass das so ein bisschen so eine spezifische Ausrede für Kolonialisten zu sein scheint. Denn, darauf hat ja Urs Lindner verwiesen, für Nazis gilt es ja zum Beispiel nicht, dass die Kinder ihrer Zeit sind. Und ich würde auch anmerken, dass nach 1990 in ostdeutschen Städten, wo die Otto-Grotewohl- und Wilhelm-Pieck-Straßen verschwunden sind, auch kein Mensch gedacht hätte, das sei ein gutes Argument zu sagen, die seien ja Kinder ihrer Zeit gewesen. Also das ist so ein bisschen das Problem, dass dieses Argument sich eigentlich praktisch von Nettelbecks Autobiografie 200 Jahre lang bis heute hält.
Die Lesung war ja öffentlich, wurde danach diskutiert?
Ja, das war interessant. Das Publikum war so halb-halb, würde ich sagen. Jüngere und ältere Leute, die Älteren vermutlich eher ablehnend gegenüber der Umlenkungsinitiative. Ich saß dann direkt vor denen und das war schon ein bisschen merkwürdig, weil teilweise sind die auch früher gegangen und haben am Anfang auch sehr viel oder eigentlich die ganze Zeit immer so getuschelt und alles kommentiert, was gesagt wurde, wo man immer dachte, jetzt hört doch mal zu, man versteht es ja selber nicht so ungefähr und danach kann man ja was sagen. Und das war irgendwie so ein merkwürdiges Phänomen, dass am Ende auch, als es dann ums Diskutieren ging, diese Plätze leer waren und wo ich fast das Gefühl hatte, das geht irgendwie gar nicht, dass die da richtig mitreden können oder wollen. Oder eine Frau war dann noch geblieben, die hat dann fast den Tränen nahe zu einem ganz großen Referat angesetzt über sehr viele Fragen. Die hat einerseits die Umbenennung als Bilderstürmerei bezeichnet, andererseits aber auch Aufklärung über Geschichte gefordert, um daraus zu lernen, wo man ja sagen könnte, dieser Abend hat das ja gemacht. Der hat sich den Nettelbeck so genau angeguckt, wie das in der ganzen Debatte in Erfurt noch keiner getan hat. Und da ist doch deutlich geworden, wie auch bei der anderen Veranstaltung von der Initiative, wo der Durchhaltefilm Kolberg aus der Nazizeit gezeigt wurde, es gibt diesen Redebedarf und es muss eigentlich mehr geredet werden. Und es braucht dafür Form und mehr Vermittlungsstufen. Und eigentlich müssen auch der Oberbürgermeister und andere politische Akteure müssen da mitreden. Und deswegen ist eigentlich der Stadtratsbeschluss aus dem letzten Jahr im Prinzip eine gute Idee oder könnte sehr modellhaft sein, auch vielleicht für ganz Deutschland. Da wurde nämlich beschlossen, einen runden Tisch einzurichten, der öffentlich ist, moderiert wird und der eben in mehreren Sitzungen einen Austausch von Argumenten ermöglicht und das Zuhören auch anders strukturieren könnte.
Ist das jetzt nur ein Vorschlag oder rückt der Tisch tatsächlich näher?
Nee, der Tisch soll eigentlich am 6. September zum ersten Mal tagen. Das wurde auch gesagt, dass da also lange nach Daten gesucht wurde. Jetzt ist es aber so, dass nach einem Vorbereitungstreffen die Gruppe der ablehnenden Anwohner sich davon zurückgezogen hat, mit nicht ganz so einleuchtenden Gründen. Es gab vorher auch schon Versuche, unterstützt von der CDU, dieses öffentliche Format zu torpedieren, wo man auch so ein bisschen das Gefühl haben kann, dass diese Öffentlichkeit irgendwie Angst macht oder nicht gesucht wird. Es ist also ein bisschen offen, was geschieht. Die Initiative hat heute einen offenen Brief verteilt. Die wollen daraus ein BürgerInnenforum machen. Also auf jeden Fall weiterhin ein öffentliches Format, an dem geredet werden kann und wo auch Meinungsbildung stattfinden kann. Und mein Eindruck nach diesem Abend wäre, das ist ganz wichtig und ganz zentral für diese ganze Diskussion. Und es könnte eben, weil es ja in allen Städten in Deutschland sowas gibt, eigentlich vielleicht auch ein Modell werden. Insofern muss man da irgendeine Form finden, damit dieses Gespräch geführt wird.
Matthias Dell über den Streit des Nettelbeck-Ufers in Erfurt. Über 40 Jahre jung ist das Zürcher Theaterspektakel. Am vergangenen Wochenende ist das Festival mit internationalen Gästen eröffnet worden. Wir freuen uns und gleichzeitig hatten wir uns dieses Jahr anders vorgestellt. Das haben die Gastgeber dieser Ausgabe den Gästen mit auf den Weg gegeben. Mal hören, was Gerd Brendel in Zürich gesehen hat, denn er ist der Einladung des Zürcher Theaterspektakels gefolgt.
Das Zürcher Theaterspektakel auf den Landiwiesen, 10 Fahrradminuten von der Züricher Altstadt entfernt, ist Jahrmarkt, Strandbad und Theaterfoyer in einem. Draußen Straßenkünstler, Essenszelte und in den holzgezimmerten Hallen oder unter freiem Himmel Tanztheater und Performances.
Die Kombination von Sommer, schöner Landschaft und Kunst, die finde ich schon besonders.
Begeistert sich Festivalleiter Matthias von Harz, der über sein Programm genauso genüsslich erzählt wie über die besten Badestellen in der Limmat und am See. Gleich hier vor dem Festivalgelände auf einem künstlichen Inselchen, das schon so aussieht wie eine Theaterkulisse. Hier hat der isländische Performance-Künstler Ragnar Kjartansson eine Guckkastenbühne aufgebaut. Eine rustikale Wohnstube wie bei Hänsel und Gretels Eltern. Oder, wir sind in der Schweiz, zu Hause beim Ehepaar Tell. Schlimmes scheint gerade passiert zu sein. Mit den Kindern. Miteinander? Irgendwas, auf jeden Fall, hat der Mann gemacht. Und die Frau will es nicht wahrhaben. Jeden Nachmittag ab 5. Schmerz lautet der Titel dieser Durational Performance, dieser Dauerperformance. Grillduft zieht über die Wiese und der Geruch von Sonne. Am Abend zuvor, auf derselben Insel, ein ganz anderes Theaterspektakel, auch mit einer Menge Zitate aus Märchen und Legenden. Die Choreografin Meg Stewart geht mit ihrer Kompanie baden, wortwörtlich. Bei Waterworks sitzt das Publikum auf Pontons, die leise auf Wellen schaukeln, während ringsum Tänzer und Tänzerinnen aus dem Wasser steigen, wieder zurückfallen, davonschwimmen, wie Lohengrin auf Nachen über den See zu schweben scheinen und ans Ufer klettern. Beeindruckende Bilder, die vergessen lassen, dass keine der Wassergeschichten wirklich zu Ende erzählt wird. Festivalleiter Matthias von Harz.
gibt einen inhaltlichen Zusammenhang zwischen Stücken, die sich letzten Endes alle mit der Frage von Gemeinwesen beschäftigen. Also was ist unsere Verständigung von Staat, von Gesellschaft, von Zusammensein?
In einer alten Werfthalle versucht die französische Performance-Künstlerin Fia Menard mit viel Spektakel und Bühnentechnik Schöpfung und Untergang Europas nachzuspielen. Erst Trick Nummer 1 sackt ein zuvor mühevoll von ihr zusammengeklebter Papptempel im Bühnenregen in sich zusammen. Dann wird Trick Nummer 2 unter den Beschwörungen einer Art Priesterin im Hosenanzug ein mehrstöckiger Turm zu Babel errichtet. Die Frage nach Staat und Zusammensein stellen einen Abend später in der gleichen Halle Pussy Riot. Weniger spektakulär, aber dafür weitaus drängender. Ihr Abend ist eine Art Lecture-Performance zum Thema politischer Widerstand. Erst bei der Zugabe einer wütenden Punknummer über den Krieg gegen die Ukraine gelingt der Sprung von der Kunstdokumentation zur leibhaftigen Performance. Draußen leiden Ragnar Kjartansson und Partnerin immer noch, seit Stunden. Zum Grillduft hat sich der Geruch ganz besonders gewürzter Zigaretten gesellt. Wir sind in der Schweiz mit ihrer ganz besonderen Drogenpolitik. Es gibt beim Theaterspektakel Stücke, die sind berauscht, lustig und nüchtern, ernst, was keine große Kunst ist. Dann gibt es Stücke, die sind nüchtern, lustig und berauscht werden sie ernst. Das sind die besten. Oh doch, bei Ragnar Kjartansson wird Theater so spektakulär wie die Welt, so tief, tief traurig, verzweifelt und absurd komisch, dass man heulen und lachen könnte, während der Zürichsee satt in der Abendsonne leuchtet.
Das Zürcher Theaterspektakel noch bis zum 4. September. 50, 21, 9787. Diese drei Zahlen fallen auf der Website Zerstörtes Kulturgut sofort ins Auge. Sie besagen, dass seit 1991 50 Welterbestätten zur Roten Liste hinzugefügt wurden, davon 21 wegen bewaffneter Konflikte und mindestens 9787 Jahre Kulturgeschichte dadurch zerstört wurden. Diese Website gehört zu einem Masterseminar an der Uni Trier im Fachbereich Digital Humanities. Die Studierende Vivian Wolter gehört dazu. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Warum sind Sie und Ihre Kommilitonen auf die Idee gekommen, durch Krieg zerstörte Kulturgüter zu zählen?
Ja, also unser Sommersemester startete Anfang April und im Praxisseminar Praxis der Digital Humanities stand es uns komplett offen, welches Thema wir zum Ziel unseres Projekts machen wollen. Und der Krieg in der Ukraine war zu dem Zeitpunkt natürlich sehr aktuell, weshalb wir gesagt haben, wir möchten das auf jeden Fall zu unserem Thema machen. Und dann begannen wir mit unserer Recherche. Und während der Recherche ist uns aufgefallen, dass es bisher im Internet noch keine Seite oder keine Plattform gibt, die Infos zu zerstörten Kulturgütern gesammelt, gebündelt und vor allem kontextualisiert aufbereitet. Und das haben wir uns dann zum Ziel unseres Projektes gemacht und haben gesagt, wir bereiten die zerstörten Kulturgüter seit 1991 kontextualisiert auf.
Was genau meint denn kontextualisiert?
Wir haben nicht nur Informationen zu den Kulturstätten selbst zur Verfügung gestellt, sondern auch zu den dazugehörigen Kriegen. Also wir haben interaktive Elemente eingebaut, wie beispielsweise Karten, Informationen und natürlich alle Quellenbelege zu den Kriegen. Wir haben Bilder und vor allem haben wir auch für die wissenschaftliche Nachnutzung und Analyse XML-Dateien zur Verfügung gestellt, die zum Download bereitstehen, die zur weiteren Forschung verwendet werden können. Und so haben wir versucht, das ganze Thema in einem zu fassen und aufzubereiten.
Und mit welchen Quellen wird in diesem Projekt jetzt gearbeitet? Sie haben zum Beispiel gesprochen von Bildern. Wir leben ja in einer sehr unsicheren Zeit, auch was Wahrheit und Lüge angeht. Also mit welchen Quellen geben Sie Ihrem Projekt Boden unter die Füße?
Wir haben versucht, so wissenschaftlich und transparent wie möglich zu arbeiten, haben viele Informationen von der Bundeszentrale für politische Bildung genommen, Die Bilder haben wir aus dem Internet gesucht, die natürlich lizenz- und kostenfrei sein mussten. Und wir hatten beispielsweise auch Kulturstätten schon angedacht, wo wir aber gemerkt haben, die Quellenlage ist noch so undurchsichtig und auch noch nicht so vertrauenswürdig, weshalb wir die erst nochmal pausiert haben. Und sobald wir gemerkt haben, es gibt genug Quellen, die wir einbinden und verweisen können, dann haben wir die Informationen dazu aufbereitet.
Das heißt, Sie fühlten sich durch die Berichterstattung auch in den letzten Jahren nicht gut genug informiert, oder war es einfach so, dass mal hier zu gucken und mal da zu gucken Ihnen auch für eine breite Öffentlichkeit zu kompliziert erschien?
Es ist ja vollkommen verständlich, dass in den Berichten natürlich das Leid der Menschen vor Ort im Fokus steht. Wir fanden es aber auch wichtig, ein Bewusstsein auch für die zerstörte Kultur zu schärfen. Und deshalb haben wir den Fokus eben auf die Kultur gelegt, da wo die Quellenlage vielleicht noch in der Quantität einfach noch nicht so herrscht, weshalb wir das dann ins Leben gerufen haben. Genau, ja.
Was haben Sie persönlich bei der Recherche und beim Bau der Website gelernt?
Vor allem ist uns, glaube ich, allen bewusst geworden, wie viel doch allein seit 1991 zerstört wurde. Man muss dazu sagen, wir haben 1991 gewählt, weil unser ältestes Mitglied der Gruppe von uns vier 1991 geboren wurde. Und wir wollten sehen, wie viel eigentlich in der Spanne unseres Lebens zerstört wurde. Und dann ist uns aufgefallen, wie viel man doch findet, wie dünn doch manchmal auch die Quellenlage ist, also natürlich selbstverständlich auch gerade in der Ukraine, und wie wichtig es doch ist, kulturelle Identität aufzubewahren und daran zu erinnern, und das bestenfalls natürlich auf einer Seite aufbereitet. Und ich glaube, da wurde uns sehr stark bewusst, wie tragisch das doch ist, neben dem Leid der Menschen natürlich, und dass vor allem auch diese Mutwilligkeit der Zerstörung nicht wegzudenken ist in dem Bereich der Zerstörung der Kultur.
So gesehen könnte Ihr Projekt ja eine unendliche Geschichte werden.
Absolut. Wir haben auf jeden Fall auch vor, es weiterzuführen. Das Semesterende ist ja auch schon eingetreten. Wir befinden uns in den Semesterferien und wir werden die Seite auch weiterführen. Also wir haben beispielsweise noch vor, Experteninterviews zu führen mit Geschichtswissenschaftlerinnen und Geschichtswissenschaftlern oder auch Kulturwissenschaftlerinnen und Kulturwissenschaftlern. Dann würde es sich natürlich auch anbieten, weil wir natürlich in der Kultur der anderen Länder forschen, diese Seite auch auf Englisch anzubieten. Und wir möchten natürlich noch weitere Kulturstätten hinzufügen und dann natürlich auch vor 1991.
Vivien Wolter über das Studienprojekt Zerstörtes Kulturgut. Ihnen weiterhin zusammen mit Ihren Kolleginnen und Kollegen gutes Gelingen. Dankeschön.
Vielen Dank.
Hans von Trotter ist jetzt dran. Er schaut in die aktuellen Zeitungsfeuilletons.
Gemeinhin sind Buchvorstellungen ja nicht so der Feuilleton-Hit. Aber bei einer in einem Nebenraum der Bundespressekonferenz scheinen sie alle gewesen zu sein. Gerrit Bartels fühlte sich für den Tagesspiegel wie auf dem Vielfaltsberg während des Auftritts des Schriftstellers Uwe Tellkamp als Begleitsänger des ehemaligen Politikers Thilo Sarrazin, wie es Andreas Kilp in der FAZ nennt. Cornelius Polmer erlebte für die Süddeutsche einen etwas anstrengenden Vormittag. Er hat das Buch, um das es geht, gelesen und erinnert daran, dass Bücher des unbestreitbaren Bestsellerautors Thilo Sarrazin nie lustige Taschenbücher sind. Etwas mehr als in Sarrazins Buch, gibt Polmer aber zu Protokoll, gibt es immerhin bei dessen Präsentation zu erleben, deren Publikum sich grob in drei Gruppen einteilen lässt. Nicht-linke Journalisten, Journalisten, die Thilo Sarrazin für links und die Uwe Tellkamp für linksradikal halten dürfte, und Freerider, die wissen, dass man an so einem Vormittag ein Tässchen Kaffee und den neuen Sarrazin abstauben kann, sofern man sich nicht in der Tür irrt und in die Fänge der Innungskrankenkassen gerät. Ein einfacher Buchvorsteller mag einer wie Tellkamp nicht sein, schon gar nicht bei einem wie Sarrazin. Was er vorträgt, nennt er selbst eine Laudatio, Andreas Kilp ein Prosagedicht vom Unfeinsten und Maradelius in der Welt die realsatirische Verlängerung seines jüngsten dystopischen Romans Der Schlaf in den Uhren. Tellkamp setzt dabei, so fasst es Kilp zusammen, die Namen deutscher Spitzenpolitiker in Verbform, um damit den Zustand des Landes zu beschreiben. Nun, bei Tellkamp war vom Habecken die Rede und von den Bärbockenden, vom Lauterbachen und vom Scholzen, aber auch vom Merkeln und Merzen. Das zitieren sie natürlich alle. Aber nur bei Maradelius heißt es Uwe Tellkamp Tellkampte. Das Privileg hat sie sich live gesichert. Die Kollegen müssen auch sie zitieren, wenn sie die Pointe haben wollen. So lesen wir in der Süddeutschen, wie eine Kollegin der Welt im Frage-Antwort-Teil der Präsentation die schöne Frage stellte, was vor dem Hintergrund all dieser Begriffe das Verb Tellkampen denn bedeute. Gerrit Bartels bemerkt im Tagesspiegel, als der Schriftsteller geendet hat, scheint Thilo Sarrazin verblüfft zu sein, ob des so überaus polemischen Furors seines Laudators. Bartels zitiert Sarrazin mit den Worten: Wenn Sie meinen Vortrag hören, merken Sie den Unterschied von Kunst und Handwerk. Jetzt kommt es Handwerk. Wie wenig sauber gerade das ist, referiert Mara Delius in der Welt. Nun muss, meint sie, ein ehemaliger Politiker und Sachbuch-Bestseller-Autor vielleicht nicht den ganzen Kant gelesen haben, aber ein wenig Differenziertheit in der Begriffsklärung hätte geholfen, nicht allerlei disparate Phänomene und unbegründete Annahmen als Ausdruck einer angeblichen Vernunftfeindlichkeit zu sehen. Ach ja, der Titel des Buchs lautet »Die Vernunft und ihre Feinde«. Das schien in der Bundespressekonferenz nicht so wichtig zu sein. Außerdem störte sich Uwe Tellkamp, so Mara Delius, eh nicht weiter an philosophischen Unsauberkeiten. Im Gegenteil, für ihn diente Sarrazins Buch als Steilvorlage für das, was er selbst, wie gesagt, eine Laudatio und Andreas Kilb ein Prosagedicht vom Unfeinsten nennt. Am Ende seiner Suada, berichtet Kilb dazu noch, hat sich der Dichter so in Rage geredet, dass es ihm schwerfällt, wieder eine diskursive Miene aufzusetzen. Aber er muss stillhalten, denn jetzt ist Sarrazin an der Reihe, dessen Sprechtemperatur gefühlte 70 Grad unter dem Tellkampschen Siedepunkt liegt. Kilb diagnostiziert einen matten Ton, nimmt Sarrazin mit der Bemerkung, eine Beamtenkarriere ist eben kein Roman, ein bisschen in Schutz, fügt aber hinzu, je länger die Buchvorstellung und die anschließende Fragestunde dauern, desto stärker prägt sich diese Differenz auch atmosphärisch ein. Tellkamp wütet, Sarrazin doziert. Irgendwann, sagt Tellkamp irgendwann, würden alle möglichen Menschen doch noch merken, was der Hase geschlagen hat. Oder, resümiert Andreas Kilb, wie man mit sarrazinesker Wissenschaftlichkeit ergänzen möchte, wohin die Uhr in Deutschland läuft.
Hans von Trotters Kulturpresseschau, das war Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.